Liebe Gemeinde, den biblischen Bezug für die heutige Predigt haben wir eben gehört. Es gibt ihn in Kurzform auch schon im Alten Testament, im Propheten Sacharja. Dort heißt es in Kapitel 9, Vers 9, Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Ich werde im Einzelnen auf den Text nicht eingehen, sondern einen anderen Ansatz suchen, in der Hoffnung, dass wir dann auch für uns selbst und für heute und für unsere Gegenwart einige hilfreiche Gedanken und vielleicht auch Antworten finden. Liebe Gemeinde, jedes Jahr zur gleichen Zeit begab sich der römische kaiserliche Statthalter Pontius Pilatus, der uns vom Namen her kein Unbekannter ist, von seiner Residenz am Meer bei Caesarea nach Jerusalem, um dort seinen alljährlichen Einzug zu halten. Es war ein Einzug mit Kolonnen von Pferden und Männern in Leder und Eisen. Das gesamte römische kaiserliche Aufgebot an militärischer Macht trat auf, und das war dann auch der Sinn der Sache, dass Jerusalem, die Brutstätte so mancher Aufstände gegen die römische Macht, mit eigenen Augen sehen sollte, dass jede Form des Widerstandes hoffnungslos war. Und die Menschen standen da und schauten, stumm, vielleicht verdutzt, beeindruckt von dem kolossalen Machtaufgebot, aber auch mit insgeheim geballten Fäusten, zornig und ohnmächtig angesichts dieser übermächtigen Besatzung durch diese römischen Heiden, die nun schon fast 70 Jahre lang das jüdische Volk geplagt und ausgebeutet hatten und jetzt fester denn je im Sattel saßen. Schnittig, unbesiegbar. All dies ereignete sich am Westtor, wo der Weg von Caesarea nach Jerusalem ging. Auf der anderen Seite der Stadt, am Osttor, wo der Weg von Norden her in die Stadt führt, wurde an diesem Tag auch eine Parade veranstaltet. Auf einem Esel reitend hielt da ein merkwürdiger Mann seinen alternativen Einzug in die Stadt. Er hielt ihn gemäß, wir haben es gehört, dem Propheten Sacharja, der einst über Israel geweissagt hatte, siehe, dein wahrer König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Die Armen strömten herbei. Die Elite der Stadt, die vornehmen Familie, die Priester Jerusalems und Mitläufer der Römer, die befanden sich am anderen Ende der Stadt. Aber die Armen in Jerusalems East End erlebten etwas, was sie nie wieder vergessen sollten. Sie erlebten einen Menschen, der es wagte, offen seinen Widerstand gegen die alles beherrschende Macht im Lande, ja, in der ganzen Welt zu zeigen. Eine prophetische Symbolhandlung mit einer klaren Botschaft. Sie mögen mit der ganzen Maschinerie, mit all ihrer Macht, mit all ihren Pferden und Mannschaften auftreten, Recht bekommen sie nie. Sie können unterdrücken und töten, Gemetzel auf Gemetzel veranstalten, tausendmal kreuzigen, aber wahr wird ihr Vorhaben nie. Das ist nicht die Welt, wie sie überleben kann. Das ist nicht der Gott, der Frieden schafft. Liebe Gemeinde, ich bin froh, dass ich nicht dabei war damals, als Jesus in Jerusalem einzog. Ich hätte vermutlich auf der falschen Seite gestanden und auch das Verkehrte gerufen. Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit und der Erfahrung der eigenen Feigheit hätte ich mich sehr wahrscheinlich in der größten Gruppe befunden, der Volksmenge. Und wie die anderen hätte ich gefragt, wer ist denn dieser Jesus? Ein Prophet? Allerdings aus Galiläa. Und was kann schon aus Galiläa Gutes kommen? Und wahrscheinlich hätte ich auch Hosianna gerufen, wobei gar nicht so klar ist, ob diese Rufe wirklich ernst gemeint oder nur blanker Hohn waren, im Sinne von, wir machen uns einen Jux mit diesem Jesus, mit diesem Eselreiter. Oder haben sie es doch ernst gemeint? Dann hätten sie ihn gründlich missverstanden und ich mit ihm. Denn er wollte ja gar nicht der neue politisch starke Mann sein. Er ist der Arme, Sanfte, Friedfertige, bereit zum Gewaltverzicht und zum Opfer. Das Hosianna, ein Missverständnis? Vielleicht aber gehörte ich als Laienpastor gar nicht zur Volksmenge, sondern stünde in der kleinen Gruppe der Schriftgelehrten und wäre mit ihnen besorgt und beunruhigt über diese Vorgänge. Ist das nicht eine Gotteslästerung, die man fast wie einen körperlichen Schmerz empfinden muss, ein Messias in einem solchen Aufzug auf einem Esel? Und wenn es nur als Jux verstanden wird, mit so etwas spaßt man einfach nicht. Lieber würde ich zu den Hosianna-schreienden Kindern gehören, aber so viel herzerfrischend unschuldige Naivität nimmt mir in meinem Alter keiner mehr ab. Zu den 12 Jüngern, die da hinter Jesus hergingen, möchte ich allerdings auf keinen Fall gehören. Wenn die wüssten, was sie da tun. Aber es sind ja alles Ahnungslose, die sich kurz vorher noch gestritten haben, wer von ihnen im Messiasreich zur Rechten und zur Linken des Thrones sitzen dürfte. In dem Moment, in dem sie begreifen, laufen sie weg. Ende der Nachfolge. Was für eine Blamage. So viel kann man sich eigentlich gar nicht schämen. Ich fürchte, ich würde vielleicht zu einer Gruppe gehören, von der das Evangelium ganz schweigt, nämlich zu denen, die hinter dem Vorhang am Fenster zur Jerusalemer Straße stehen, stirnrunzelnd beobachten, würde wohl ein bisschen Teilnahme empfinden, könnte mich aber dann doch nicht so recht entschließen, eindeutig Stellung zu beziehen, denn man hat ja gelernt, vorsichtig und misstrauisch zu sein. Ja, liebe Gemeinde, was war's dann? Können wir die Geschichte so einfach abhaken und sagen, Gott sei Dank war ich nicht dabei und musste mich nicht entscheiden? Ich denke, das wäre absolut zu kurz gegriffen. Denn zumindest solange wir uns als Christen verstehen und in der Nachfolge Jesu sein wollen, solange stehen wir immer neu vor dieser Frage, wer ist da, der da kommt und einzieht? Wessen Ankunft feiern wir im Advent? Und bei welchem Einzug stehen wir denn dabei und lassen uns beeindrucken, bewegen, berühren? Dem der vielen Statthalter mit Ross und Reiter? Oder dem, von dem eine ganz andere Botschaft ausgeht? Die Frage hat sich nach über 2000 Jahren keineswegs erledigt. Im Gegenteil, sie wird immer drängender, auch heute angesichts der Weltlage und auch in unserem Land. Magdeburg wurde schon erwähnt. Das Stichwort sage ich noch einmal. Also die Frage wird immer drängender, wer und was dient dem Heil und der Rettung der Welt? Was hilft zum Leben und zum Überleben? Jesu Einzug in Jerusalem war genau wie derjenige des Pontius Pilatus eine Demonstration. Aber hier endet auch schon jeder Vergleich. Denn während das römische Heer die Macht von Waffen und Gewalt als Mittel der Aufrechterhaltung des Friedens sehen ließ, redet diese wortlose Predigt auf dem Esel von etwas ganz anderem. Sanftmut, Demut, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit als Wege zum wirklichen Frieden. Und auf diese Weise predigt Jesus auch eine völlig andere Auffassung von Menschen und von der Gesellschaft. Eine Vision, wenn man so will, von einer ganz anderen Weise des Zusammenlebens. Keine Gewalt, keine Aggression. So wie sich die alten Propheten die Gemeinschaft im Geist Gottes vorstellten. Eine Gemeinschaft, die auf Recht und Gerechtigkeit, auf Liebe und Barmherzigkeit gebaut war, in der das Schwert zum Pflug umgeschmiedet wurde. Utopie, Traumtänzerei, so höhnt bis heute der Römer, der nur eine Form der Kommunikation kennt, die wirkt, nämlich den Befehl, dem man aus Furcht gehorcht. Das war die Theologie, mit der man das römische Weltreich gebaut hatte, die Theologie der Macht. Das Recht der Übermacht, alles zu bestimmen. Es war kein Zufall, dass der Kaiser in Rom den Titel Sohn Gottes trug und damit seinen Anspruch auf uneingeschränkte Herrschaft über die ganze Welt unterstrich. Wer aber und was dient dem Heil und der Rettung dieser Welt? Was hilft zum Leben und zum Überleben? Auch seien wir ehrlich, wenn uns die Paraden der Macht manches Mal offen oder heimlich beeindrucken, auch wenn sie uns fragen lassen, ob Druck und Gewalt nicht vielleicht doch ein hilfreicher Weg sind, auch wenn wir oft wünschen, auch so sein zu können, stark, unangreifbar, siegessicher auf der Gewinnerseite, trotzdem spüren wir doch tief in uns, dass das Heil woanders liegt. Wir stehen vielleicht hinten in der Menge, die den einziehenden Jesus bestaunt, beäugt, beobachtet. Und wir werden da in unserer Seele berührt von dieser Botschaft, diesem Zeichen der Demut, dieser ganz anderen Welt, die da vorbeizieht, werden da berührt, wo unsere Sehnsüchte versteckt sind, wo unsere Wunden noch nicht geheilt sind, wo unser Schmerz und unsere Trauer auf Trost warten. Selig sind die geistlich Armen, Worte des Kommenden, Worte der Annahme, die Druck aus unserem Leben nehmen, die Nahrung für unsere Hoffnung sind, dass Gott nicht nach Leistung, auch nicht nach Glaubensleistung misst, sondern wenn überhaupt dann danach, wie viel Sehnsucht in uns, wie viel Bedürfnis angenommen und geliebt zu werden, wie viel Hoffnung auf vorbehaltlose Güte. Selig sind die Trauernden, auch Worte des Kommenden. Worte des Trostes, die sagen, ich sehe dich, ich bin und bleibe bei dir. Ich bin dein Gott, der deine Tränen abwischen wird. Selig sind die Sanftmütigen, Worte des Kommenden. Worte der Zukunft, die der Gewalt und der Waffe jede Daseinsberechtigung absprechen. Doch es wird so sein, die Zukunft gehört niemals der Gewalt, dem Fanatismus, der Zerstörung. Die Zukunft gehört mir, deinem Gott, und ich bin ein Gott des Friedens. Selig sind, die ihre angebliche Größe nicht dem Kleinmachen der anderen verdanken. Selig sind, die freigebig teilen können, denen das gemeinsame Sattwerden wichtiger ist als der eigene Vorratsschrank. Selig sind, die Schuld vergeben und einen neuen Anfang gewähren können. Selig sind, die Vergangenheit auch wirklich Vergangenheit sein lassen können. Selig sind, die sich die Klarheit und Reinheit ihrer Gedanken und Ziele und Wege in meiner Nachfolge bewahren können. Wir hören diese Worte an uns und sie werden zu Licht im Dunkel, zu Brot im Hunger, zu einer Hand in der Einsamkeit, zu Trost in Hoffnung, zur Hoffnung auf dem Sterbebett. Der, den wir Herr nennen, kommt zu uns immer wieder, sieht uns auch in der letzten Reihe in unseren vielen Verstecken und Fluchtburgen. Und sein erstes Wort ist immer: Fürchte dich nicht. Erhebe dein Haupt, ich komme dir zum Heil. Das römische Weltreich und andere mit ihm und nach ihm sind längst verschwunden. Die römischen Götter und unzählige, die ihnen bis heute folgen, stehen im Museum und müssen abgestaubt werden. Wir aber versammeln uns hier und überall auf der Erde in der Gegenwart Gottes. Und deswegen stehe ich hier. Und deswegen liebe ich diese Gemeinde und bin fast 70 Jahre Mitglied in dieser Gemeinde. Ich bin überzeugt davon, wir haben den längeren Atem. Wir haben die tragfähigere Botschaft. Wir haben die lebensdienlichere Praxis. Wir vertrauen dem Christus, der nicht in Panzerwagen kommt, wie schon Jakob auf dem Totenbett seinen Söhnen verheißen hat, wie später Jesaja und Zacharja verkündet haben. Unser Christus zerbricht die Kriegsbogen, verbrennt Mäntel und Stiefel, die durch Blut geschleift wurden, und er befreit die, die in der Grube ohne Wasser gefangen sind, voller Lebensdurst, schenkt Heimat denen, die auf Hoffnung gefangen waren, die tief in sich noch den Stachel spüren, dass Betrug, Rücksichtslosigkeit, Egoismus oder Härte doch nicht alles sein können und dass sie keine Zukunft haben. In dem allen ist der kommende Christus Hinweis auf Gott. Auf den Gott des Friedens, dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören, der nicht der Statthalter der Gewalt ist, nicht der übergroße Herrschaft, der davon lebt, dass alle anderen ganz klein sind, sondern der Gott, der zu uns kommt, Mensch wird, um uns ganz nahe zu sein, um uns groß zu machen und aufrecht gehen zu lassen, erhobenen Hauptes, als seine Kinder und seine Ebenbilder. Und fürchte dich nicht, sind seine ersten Worte. Und wer ihn so sieht und so hört, bei seinem Einzug auf dem Esel ohne Leibwächter und Panzerglas, der wird als ein anderer weggehen. Wird die Menge getröstet verlassen und seiner Arbeit nachgehen, kann den Platz hinter dem Vorhang aufgeben und sich sehen lassen, kann der Vorsicht und dem Misstrauen in seinem Herzen den Abschied geben, kann mitten im Dunkeln eine Kerze entzünden, kann selber Licht werden, kann Weihnachten feiern. Denn unser Licht kommt, Licht des Lebens und des Friedens für diese Erde. Ich schließe mit einem Gebet. Herr, unser Gott, in diesen Tagen des Advents kommen wir aus der Dunkelheit um uns herum, aus all dem Dunkel in uns selbst zu dir und bitten dich, komme mit deinem Licht in unser Leben. Erhelle, was dunkel ist. Erwärme, was kalt geworden ist. Gib uns Hoffnung, wo wir mutlos sind. Weise uns deinen Weg, wo wir nichts sehen. Lass uns entdecken, wo du längst schon in uns leuchtest. Lass uns teilen, was du an Licht schenkst. Erleuchte uns und diese Welt, dass Frieden werde und dein Reich wächst. Amen.